Ciao, hoi, wie geht's? Schön, sind ihr da zum Digitec-Podcast mit mir und Philipp Rüegg.
Mit dem Simon Balisa.
Und dem Luca Fontana.
Ja, der uns da jemand, ein netter User, hat uns übrigens einen neuen Jingle gebastelt. Ich habe den jetzt noch nicht drin verwendet. Wir müssen, noch schauen, wo wir ihn wollen und wenn wir ihn wollen einspielen und wie und was. Und, aber ich sage schon jetzt schon mal merci, weil... Ich finde das geil. Wir machen dann ein Voting oder so, damit wir könnt ihr sagen, welches euch eigentlich besser gefällt.
Das, also meinst du unseres oder das, wo der User uns...
Ja, genau. Okay. Ich finde das okay. Schon mal sehr geil, dass er das gemacht hat. Und ja, das ist wirklich lustig. Ich habe ihm dann endlich mal geschrieben. Er hat uns schon vor Monaten mal geschickt gehabt. Und dann ist mir wieder mal zu Sinn gekommen. Dann habe ich gesagt, hey, doch, eben, ich finde das geil. Vielleicht kannst du noch irgendwie das und das noch anpassen. Und dann hat er gerade am Abend irgendwie die Muse gehabt. Und dann haben wir irgendwie drei Files geschickt. Das war geil. Ja,
nice.
Aber gut, vielleicht dann beim nächsten Mal. Nein, genau, heute reden wir über Sony. Der Kaufrausch geht weiter in der Gamebranche. Sony hat Bungie gekauft. Dann reden wir ein bisschen über Spotify und Joe Rogan. Das ist ja auch so ein bisschen Leitungsthema. Denn Facebook ist auch das Leitungsthema.
Alles leidige Themen.
Und dann haben wir noch kurz für Pixel, die haben einen Verkaufsrekord vermeldet, also Google.
Google, auch ein leidiges Thema.
Ja, alles ein leidig. Der Boba Fett ist auch leidig, der fette Boba. Über den könnten wir mal eine Zwischenbilanz. Und der Neymar ist auch ein leidiges Thema. Über die Doku. Und doch, der eigene Leid ist gar nicht leidig. Obwohl die Apokalypse mit den Zombies ist ja schon auch ein bisschen lästig. Aber dafür Oli World, das ist positiv durch und durch. Und dann noch Pokémon haben wir auch noch. Aber der Simon hatte etwas mit Autos gehabt,
am Hut. Gar nicht leidig, ich bin wach geblieben in der Nacht. Bis um
das 11. Wann ist das gekommen?
Die Nacht am 11. vom Mittwoch auf den Donnerstag. Ja. Sony hat wieder ihr State of Play, das ist so ein Update, Game-Update, das sie in unregelmäßigen oder regelmäßigen Abständen machen. Das Mal hat sich alles eine halbe Stunde um Gran Turismo 7 gedreht, wo ja ich glaube, am 4. März oder so, in einem Monat rauskommt. Und ich als grosser Gran Turismo-Fan, ich habe wirklich fast alle von denen gespielt. Und immer vor allem auch es gibt dort so, du musst so Lizenzen holen und diese Lizenzen grindet wie ein Wahnsinniger, bis ich alle Gold kann und so. Und bin mega überrascht wieder. Also man muss dazu sagen, Gran Turismo, für die, die es nicht kennen, ist so ein Autogame. So das Erste, was du so wirklich auf der Konsole hast können, dann hast du in Köps Geld gewinnen und hast deine Autos können tunen und immer weiter aufmotzen und bist immer weiter gekommen, bis am Schluss irgendwie so 24 Stunden rennen und so. Und da kommt jetzt die erste neue Version raus auf der neuen Konsole, also auf der PS4 und auf der PS5 sind es tatsächlich, ist das erste Mal ein Komplett. Es hat das Gran Turismo Sport gegeben, aber das ist nur so ein kleiner Abklatsch gewesen. Jetzt kommt das Gran Turismo 7. Und das ist wieder mal völlig absurd, was der sich dort vorgestellt hat. Kazunori Yamaguchi heisst der das macht. Der ist auch, glaube ich, Sony-Vizepräsident von Sony Game Studio, also von der Game-Abteilung und eben von Polyphony Digital ist der Chef. Und es ist crazy. Irgendwie 400 Autos und 300 davon sind einfach aus den letzten 20 Jahren. Und du kannst sie dann aber zum Beispiel nicht, das ist eben so Gran Turismo-Zeug, du kannst nicht alle Autos immer überall kaufen. Neue Autos kannst du in so einer Mall kaufen. Alte Klassiker-Autos musst du in so einem Museum kaufen. Dann gibt es aber noch so einen Used Car, das sind dann so ein bisschen mehr für die so nicht so krassen Autos. Wieder einmal so Zeug. Dann hat er etwas ganz Neues. Es gibt jetzt Gran Turismo Kaffee. Und das ist echt ein Kaffee, wo du rein sitzt und dann so ein Menü hast, wo du deine Autos kannst abstreichen und dann triffst du dort nachher so die Designer auch von diesen Autos, die dir dann so ein bisschen erzählen, was der Hintergrund hinter diesen Autos ist.
Das ist so geil.
Dann hat es ein Museum. Zu jeder Automarke kannst du in einer Timeline, hast wunderschön aufbereitete Informationen zu dem Autohersteller und so und siehst dort, wie das Geschichte ist und so. Dann wirklich, also alles, dann hat es einen Musikmodus, wo du zu einem Track quasi musst anfangen, Autos überholen und so und dann nachher im Groove von dem Track rein quasi dann zockst, so auch wieder einfach wieder etwas, was einfach noch oben drauf packt. Und dann finde ich so, ja, schon klar, hat es auf der PS4 nie ein Gran Turismo gegeben, wenn ihr so ich sage jetzt nicht Schwachsinn, wenn ihr so Zeug dort reinbaut, die Hälfte von dem Game wirst du gar nie richtig sehen. Weil schlussendlich ist es eben immer noch ein Driving-Game, oder? Es ist nicht irgendwie... Es ist nicht ein Museum und auch nicht irgendwie ein Kaffee-Experience und so. Und dann, auf die Spitze hat er es getrieben, wo er angefangen hat, erklären, wie Wasser verdampft im Meer und nachher ins Land reinzieht und dort sich Wolken bildet und dann nachher die ausregnet, weil sie haben das irgendwie alles simuliert und tun jetzt, das ist jedes Wetter, egal wo du fahrst, ja, die Wolken und so in Japan sehen anders aus als die über dem Nürburgring.
Nein.
Wow. Und neuestens gibt's ein rechts unten hast du einen Regenradar, wo du dann siehst, ob dann nächstens irgendwie Wolken kommen und ob du nächstens müsstest wechseln von Slicks auf Wet Tires und so. Und dann hat er gesagt, ja, look, so Nürburgring, ich bin dort schon gesehen, das ist ja die 25 Kilometer lange Strecke dort in der Eifel. Und wo wir da waren, ist genau das nämlich passiert. Hat's aber am einen Ende vom Kurs hat es voll runtergehagelt, alle Autos sind von der Bahn und so. Und bei uns war es trocken, sonnig. Weil es halt so einen langen Kurs ist, oder? Mhm. Dass das Wetter sich ändert. Auch das ist drinnen und so. Also es ist wieder mal völlig absurd, was er wieder alles vorgestellt hat. Und und jetzt kommen dann wieder klassische Sachen zurück, weil du musst amigs das Öl wechseln bei deinem Auto. Oder musst du amigs auch waschen. Und dann gibt es jetzt so White-Body-Kits, da kannst du dein Auto so verbreitern und dann ziehen so... Nur ein Herzig, so Männchen ziehen dein Auto so auseinander. Ich bin huere gespannt. Es also ist aber einfach wieder voll Gran Turismo Experience. Die es kennen, mit dieser Map in der Mitte und dann kannst du dich da. Also weißt du, so das ganze User Experience, UX, ist schon immer bei Gran Turismo so ein bisschen mittelmässig gewesen. Was einfach nicht einfach, kannst nicht einfach Menüs machen und es steht, was es ist, sondern du musst irgendein fucking Symbol anklicken und wenn du das Auto willst kaufen, dann bist du sicher garantiert nicht dort, wo du jetzt gerade angeklickt hast, oder? Aber das gehört wie so ein bisschen dazu. Ja, also ich finde es mega geil. Ich hoffe, ja, dass wir es ein bisschen früher bekommen, den Film. Ich glaube, du überlässt mir das Review, wenn wir es sollte, oder?
Hey, was? Ich bin komplett wegnickt.
Ja, eben.
Nein, das ist ich bin, ja, bin genau. Mr. Gran Turismo. Und,
er hat nie eins gespielt, hä?
Mal, das erste habe ich sicher gespielt, also meine Brüder vor allem.
Ich meine, das ist das meistverkaufte Game auf der PlayStation, muss man schon sagen.
Ist das bist du sicher?
Also die meistverkaufte Franchise.
Ah, okay, das glaube ich. Das ja. Mag schon sein. Mhm.
Das ist es. Es ist ja wirklich, das ist immer System Seller.
Aber von ihren eigenen Games vermutlich.
Ja, wahrscheinlich.
Weil Call of Duty jetzt
ja, alle FIFAs und Call of Duty ja, sind aber ich nehme schon an von ihren eigenen Franchises.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Also von der die meistverkaufte Exklusiv-Franchise auf der PlayStation.
Hat es gemeint, irgendwann mal das gesagt, dass die Last of Us, da kommt doch kein Mensch draus oder die
anderen? Nein, Last of Us ist ja, das wird wahrscheinlich als einzelnes Game das meistverkaufteste sein. Aber ich meine, es gibt so viel Gran Turismo. Ich meine, das ist Sydney. Ja, und es gibt zwischendurch noch Aceback und Gran Turismo, das letzte da, ich weiß nicht, wie es geheißen hat. Also das ist schon, das ist ihr Steckenpferd, oder? Der ist ja nicht umsonst Vizepräsident und Chef von Polyphony Digital, wenn es nicht wichtig wäre. Also ich bin sehr, sehr pumped auf das Game. Es ist wieder wunderschön gemacht. Ah, habe ich ganz vergessen, du kannst natürlich auch noch Fotos machen in diversesten Settings und so. Also Real-World-Settings. Und wenn du das Auto dort rein tust, dann tut das so mit HDR und Raytracing so machen, dass es wirklich real aussieht. Das wäre also du kannst, es ist fotorealistisch.
So, also du kannst selber Fotos machen.
Du kannst dann zum Beispiel in Bern, in der Innenstadt, das ist ein Foto von der Innenstadt von Bern, und dann kannst du vor dem einen Turm, die Zeitglocke, oder wie heisst das, die kann man nachher sein Auto drapieren und dann ein Foto machen. Da fährst du dann nicht, das ist nur Foto. Aber das Experience hat irgendwie 300 von diesen Settings.
Ich habe mal kurz geschaut, das ist wirklich der erste beste Hit, den ich gefunden habe. Die meistverkauften PlayStation Games, der Artikel ist von letztes Jahr. PlayStation. Da steht jetzt wirklich einfach nur PlayStation. Ja, vom 1 bis zum 5. Und da ist auf Platz 1 Minecraft mit 100. Minecraft, gut, sind das Bild von Dungeons, aber ja, Minecraft, 100 Millionen. Dann GTA 40 Millionen, Last of Us 20 Millionen. San Andreas 17, Call of Duty Black Ops 3 17, Uncharted 16 und dann kommt Gran Turismo 3 mit 15 Millionen. Ja. Aber eben, welches war das letzte?
Gran Turismo Sport.
Aha, stimmt, aber das ist jetzt das nummeriertes.
Also ja, 6 logisch.
Das jetzt ist 6?
Nein, das ist 7.
Das, was jetzt kommt, ist 7?
Ja.
Okay.
Aber Gran Turismo 6 war ein Schrock. Gran Turismo
3 gilt. Gut, kommt jedenfalls im März, gell? Anfang März.
4. März, glaube ich, irgendwie sowas. Ja, genau, okay. Ja.
Gut.
Ja, also Gran Turismo 6 ist das letzte, sind das noch auf der PS3. Das ist jetzt das erste, wo auf der PS4 kommt, obwohl PS4 End of Life Cycle ist langsam. Aber ja.
Also, komm, dann fangen wir eigentlich mit dem regulären Programm mal noch an. Und dann bleiben wir gerade bei Sony und bei PlayStation. Weil Sony hat Bungie gekauft. Zur Überlegung gerade, ist gerade an einem Tag nach dem Podcast gewesen. Wann ist das gewesen? Ja, es muss fast. Jedenfalls haben sie ungefähr.
Ja, es fährt erst
später. 3,6 Milliarden hat Sony angeblättert für Bungie. Und das ist einfach vor allem interessant, natürlich jetzt einerseits, weil Microsoft vor dem Kaufrausch, oder schon länger im Kaufrausch ist und gerade irgendwie Activision Blizzard gekauft hat. Aber die Summe ist ja fast ein Pipifax dagegen. Aber ich finde es einfach interessant, Bungie, oder? Ist ja ursprünglich mal das Microsoft-Studio gewesen. Mhm. Und eben hat auch genau Microsoft gehört und dann nachher sind es selbstständig haben sie sich gemacht, haben aber eben, Halo gehört natürlich weiterhin Microsoft, weil das gehört ja nicht mehr Bungie. Und dann sind sie ja bei Activision gewesen und dort dann, ja, so einen Knebelvertrag gehabt, was man zumindest so rausgehört hat von Bungie. Die haben immer Korken knallen lassen, wo sie bei Microsoft weg sind. Danach haben sie wieder angestoßen, wo sie bei Activision weg sind. Und jetzt kommen sie zu Sony und ich weiss auch nicht, ob sie in 5 Jahren wieder Korken knallen lassen, wenn sie dort
wenn sie
wieder
weg sind. Von Sony weggehen.
So gut. Egal, jedenfalls, haben sich das gekauft. Und eben, also von der Marke her ist jetzt einfach Destiny. Solche die interessanten Facts sind, dass sie eigentlich gesagt haben, sie werden Multiplattform bleiben. Klar, kann sich immer wieder ändern, aber das ist... Das haben sie jetzt recht klar gesagt und nicht jetzt so in dem Stil, wie es Microsoft vorher gesagt hat, so wir werden unsere Verträge einhalten, so in dem Stil. Genau. Sondern da ist das offenbar wirklich weiter in der Plan. Und ja, offenbar hat Sony auch gar nicht wegen Destiny gekauft, sondern wirklich mehr wegen ihrer Erfahrung mit Live-Service-Games, weil dort einfach, Sony ist halt schon einfach stark bei Singleplayer-Games und Multiplayer sind sie eher schwach.
Also Live-Service, erklären wir schnell das.
Ja, eben, das ist Destiny, ist halt so mit, ich glaube, das hat der Begriff so geprägt, oder? Games, wo halt Online-Games, wo einfach ständig mit Inhalt versorgt werden. Eigentlich, früher waren es MMOs gewesen. Und heute sind es eigentlich einfach Online-Games, wo halt, eben, Destiny ist ja nicht das, eben, man kann es schon sagen, ein MMO nennen, aber meistens sind es Online-Games, wo dann halt irgendwie von den Spielern her im kleineren Rahmen bist. Du bist nicht irgendwo... wo es eine Stadt gibt, wo 200 Leute auf einem Haufen sind, aber es ist so ein Outriders oder ich weiß es auch nicht, oder einfach, ich weiß nicht mehr, das Beispiel.
Borderlands.
Ja, vielleicht auch, ja. Hat einfach Spiele, die über die Jahre mit Inhalt
versorgt. Tom Clancy's The Division und so.
Ja, ganz genau, das ist ein gutes Beispiel, ja. Einfach ein Game, wo ein Multiplayer-Game, wo über die Jahre hin wirklich mit neuen Inhalten und so versorgt wird, dass du immer wieder etwas zu tun hast. Und bei all diesen Games hat man ja immer gesagt, sie versuchen so ein bisschen das von Destiny zu reproduzieren. Und ja, jetzt, da wird jetzt gemunkelt, dass sie vor allem wegen dem das gekauft haben. Und sie haben auch schon gesagt, bis 2026 sollen 10 Live-Service-Games rauskommen auf der PlayStation.
What? Nein, nicht alle von Bungie.
Eben nicht. Bungie wird wirklich einfach... Sie haben Bungie wegen dem Know-how eingekauft. Oder? Okay, so tönt es. Und die sollen jetzt den anderen Studios dabei helfen, ihre Live-Services-Games zu entwickeln. Ja, nein. Sie haben gesagt...
IP bis 2026.
Ja, und sie haben auch noch das Recht zum selber publishen. Das ist irgendwie auch noch speziell. Also das heisst, sie könnten theoretisch sogar irgendwie einfach eins nur auf die Xbox bringen. Gut, vielleicht ist das zwar ausgenommen, aber ja. Sie könnten auch das Game selber veröffentlichen, nicht von Sony.
Okay. Und dann trotzdem so viel, ja, doch recht viel Geld zahlt, oder? Wie viel?
3,6 Milliarden. Ja, ich kann auch unterschiedlich gelesen. Die einen haben gefunden, es ist günstig, aber die Mehrheit, die ich gelesen habe, hat schon gefunden, es ist ein Premium-Preis. Aber vermutlich immer noch, es wäre ja vermutlich noch teurer geworden. Oder eigentlich über Wert gezahlt, aber momentan, wenn halt so viel gekauft wird, dann ist die Chance, dass es dann immer ein halbes Jahr, noch teurer, noch mehr gewesen wäre, oder?
Ja, ja, oder beim Konkurrent schon.
Ja. Ja. Aber sicher für ein Studio, wo, ich meine, Destiny ist jetzt einfach wirklich nicht, ist jetzt nicht ein riesen Game.
Also, ja, weißt, aber da musst du im Fall, also was ich gelesen habe, ist immer in der Top 10 Spieleranzahl auf der PlayStation. Für PlayStation ist Destiny, glaube ich, wirklich noch wichtig. So. Also weißt du, das ist jedes Jahr irgendwie Call of Duty und dann deine FIFAs und Maddens und NBAs und dann kommt ein Destiny, kommt ein Glimal, oder? Und deine GTAs, aber dort ist Destiny drunter. Also ist es nicht die dümmste Idee, das zu kaufen, oder?
Nein, genau. Es ist sicher ein erfolgreiches Game, aber es ist nie so ein Topseller gewesen, oder?
Nein, aber sie haben auch sehr viel verkackt, aber sie haben jetzt halt einfach, sie haben dort den Kopf halt müssen anheben und haben es jetzt auch gut gemacht, oder? Und das, man muss so Game as a Service, dass man das wirklich muss können und nicht einfach kann machen, hat BioWare gezeigt mit Anthem, wo ein absoluter, also ja, ich meine, das müssen wir ja nicht mehr diskutieren, das ist ein Shitshow.
So legendäres Game, ja. Ja, ist gut,
ist geil. Viel der einzige Mensch auf Erden, der das irgendwie noch verteidigt immer. Die ersten 20 Stunden sind gut gewesen. Nein, es ist nichts an diesem Game gut gewesen. Nicht.
Doch, ist
aber, nein, es ist wirklich nicht gut gewesen. Aber, nein, aber dass man das wirklich muss können und dass es einfach auch nicht so einfach ist, oder? Anthem haben es probiert, irgendwie zu flicken und zu patchen und haben dann nach einem Jahr gesagt, hey, wir müssen es einstampfen. Und wenn du das Know-how von diesen zwei Titeln, von Destiny 1 und 2, dir kannst reinholen und kannst anzapfen, ich glaube, das ist sicher, also dann finde ich den Preis wahrscheinlich fair, oder? Jetzt finde ich 10 Games bis 2026 finde ich ehrgeizig. Also Game as a Service hat einfach nicht einfach so von der Schulter irgendwie putzig und so. Weißt du, das ist schon noch schwieriger zu machen. Aber wenn jetzt zwei von diesen Games, 10, die es ankündigen, bis 2026 kommen, dann haben sie es gut gemacht.
Also eben, die haben sicher Premium gezahlt dafür, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie Wucher. Ja. Und eben, es ist schon noch krass. Destiny, die haben ja mal, wo es erst rausgebracht haben, haben sie gesagt, Destiny ist so ein 10-Jahres-Projekt. Und dort hat man gefunden, was? Das spinnt ihr? Jetzt sind es 8 Jahre dran. Jetzt sind es 8 Jahre
dran. Aber nicht am Destiny 2, oder?
Nein, aber an ihrem nein, sie haben beim ersten Destiny gesagt, Destiny wird eine 10-Jahres-Geschichte.
Ah, aber mit dem 2 inklusive?
Ja, genau. Okay, und jetzt sind es doch, jetzt sind es 8 Jahre, sind es eigentlich, gibt es jetzt Destiny, oder?
Ja. Haben die es mal gespielt?
Ja.
Nein,
ich habe keine Zeit. Das erste, aber.
Ich kann nicht mitreden.
Jetzt muss ich studieren. Ich glaube, das erste habe ich aber einfach nicht mega lang gespielt. Das war ja nur Konsole. Genau. Und Shooter und Konsole ist jetzt einfach nicht so meins. Genau. Und dann das zweite, bin ich ehrlich gesagt gar nicht so reingekommen am Anfang. Ich hatte dann so eine kurze Phase noch, wo ich dann wirklich gemerkt habe, das ist schon noch geil. Sehr coole Welten und so, aber irgendwie. Ich finde, es ist sehr schlecht gemacht für Einsteiger. Weil einfach. Du findest nachher auch überall wirklich so Leute oder so Guides, wie man reinkommt, weil du checkst im Fall einfach gar nicht. Das Onboarding ist mega schlecht. Es ist zwar besser geworden, aber ich meine, ich habe es vor einem Jahr, glaube ich, das letzte Mal gespielt. Hey, dann kannst du die Contents, den kannst du nicht machen, weil den musst du kaufen, der ist gar nicht mehr gut, der ist nicht mehr gültig und du checkst einfach gar nicht, was machen. Das ist ja schon.
Das ist aber immer bei den Game as a Service, die oder?
Gut, aber wenn du dann die Firma kaufst, für das, ja gut, eigentlich. Wir werden es sehen. Aber lustig waren die Schlagzeilen, wie Sony reagiert mit Bungie-Kauf. Ja, nein, ist klar.
Die haben gesehen Activision, den Deal, und nachher haben sie ganz schnell irgendwie Bungie angeliefert und gesagt, nein, sie haben einfach mal
kaufen.
Hotteil auf allem. Capcom zuerst abgerastet und so. Wir haben die Lust. Und bei Bungie ist so, du, wenn wir. Ja, komm. Ja. Nein,
logisch. Die haben am Morgen in der Tageszeitung die Schlagzeile angeschaut und gesagt, oh, fuck.
Ja, genau, in der Tageszeitung. Wir haben das nicht mitbekommen.
Leute, was haben wir in der Portokasse? Können wir uns da mitleisten?
Einfach etwas kaufen. Ja, gerade rausgesäckelt ins Gaming-Viertel und dort...
Du, Bungie,
Destiny gekauft.
Komm da hin. Du bist jetzt hier.
Ich finde es eine spannende Zeit. Ich finde eben nach wie vor, irgendwie, dass jetzt da, es ist ja immer noch nicht so, wie, dass es einen Riesenplayer gibt. Und das macht das Debrate ja auch nicht mehr viel feisser.
Nein, nein, ist schon so.
Es wird, aber ich denke, das ist nicht das letzte Mal das Jahr, wo wir über irgendeinen
Acquisition
reden.
Der Jeff Keighley da, das ist ja so ein Branche...
Der Game Awards.
Kenner, ja, ja, genau. IGX. Und,
ja, ja.
Und der hat gesagt, es sind noch ein paar grosse, werden noch das Jahr. Sag noch, nimm mich Wunder, was... Ja, nimm mich Wunder, was noch... Ich meine, ich habe ja die Liste gemacht bei uns mit den 22 grössten Game-Firmen. Mhm. Das kannst du vermutlich dort reinschauen und dort wird... Ich hätte jetzt gesagt,
ja.
Ja, mir nimmt es wirklich Wunder, ob es wäre es da. Gut, das kann halt jeder treffen. Die einen haben auch kommentiert, ich auf die Liste für Microsoft. Ja, oder für Tencent oder für Sony, aber ich, ja.
Ja, Tencent gibt es ja auch noch, muss man.
Mhm. Das sind ja die grössten eigentlich. Also kommt, dann gehen wir doch weiter. Und zwar zu Spotify und dem Joe Rogan. Das ist ja wirklich so ein Thema, wo jetzt, das schon ein bisschen länger am Köcheln ist. Der Joe Rogan hat ja eigentlich den grössten Podcast auf der Welt. Und ist im 2020 Exklusivdeal gemacht mit Spotify. Aber 100 Millionen sind das offenbar, was sie dort gezahlt haben für das. Was ich eben nicht gewusst habe, was das so wichtig macht für Spotify, ist eben auch, dass die Werbekunden, die bei Joe Rogan Show Werbung buchen, die müssen dann eben auch bei Spotify irgendwie Werbung buchen. Und ich glaube, das geht dann gar nicht um Zuhörer, die dann dort kommen, sondern wirklich die Werbung mal wieder, oder?
Ja, ich glaube, es ist sicher ein bisschen beides. Also, weißt du, wenn du exklusiv deals machst, dann kannst du schon noch. Ich meine, du kannst ja nur mit dem Pro hören und das kostet irgendwie ein bisschen
etwas. Ja. Ja, genau. Und jetzt ist einfach etwas, das ist ja schon länger ein Thema gewesen. Der Joe Rogan, der hat ja oft ein bisschen einen Seich verzapft. Oder ich meine. Also ist immer eine umstrittene Person gewesen, weil er halt immer einfach alle Leute einlädt, oder? Von ganz links bis ganz rechts. Mhm. Und hat immer so sein Motto gehabt, er ist eben unabhängig, oder? Und man kann darum alle einfach mal reden lassen und wir schwätzen. Und das betont er ja immer, oder? Wir tun halt einfach alle ein bisschen reden und so.
Mhm.
Und ja, das ist jetzt halt einfach immer, die ganze Corona-Ding ist das einfach immer ein bisschen umstrittener geworden, weil er dort halt auch...
Also, ja, es ist halt auch ein hoher Reizthema. Also egal, mit wem wir darüber reden. Ja, das
genau, aber es wird ihm einfach, halt es wird ihm einfach auch so dass er Fehlinformationen verbreitet, das wird ihm vorgeworfen. Das ist so der Hauptvorwurf.
Genau. Dass er Meinungen als Fakten tut, eigentlich darstellen, wird ihm vorgeworfen. Er tut Meinungen als Fakten darstellen und sie verbreiten. Und das
führt das halt einfach dazu. Ja, und weil du halt eine riesige Plattform hast, müsstest halt auch Verantwortung haben. Das ist eben etwas, was er so ein bisschen von sich schreitet. Er findet immer, nein, wir sind einfach, oder? Ich denke halt sozusagen live in dieser Sendung.
Mhm.
Ich bin da, bevor wir überhaupt zum Rest kommen, ich bin da schon mal grundsätzlich nicht einverstanden. Das ist einfach eine billige Ausrede. Wenn du nicht willst, Verantwortung übernehmen, sagst du einfach, ja nein, wir quatschen doch ein bisschen. Ja, aber du hast halt eine Verantwortung. Nur wenn du sie nicht willst annehmen, heisst nicht, dass du sie nicht hast.
Das ist halt... wenn jemand bei dir dort ungefiltert Bullshit kann über deine Sendung laden, dann ist es dein Problem und dann musst du sagen, hey, Moment, stopp, das stimmt doch einfach nicht. Mhm. Und dann nachher musst du dir eine Schlagseite bieten, eine Parole bieten. Und wenn du das nicht kannst, dann bist du eigentlich mitgefangen, so finde ich.
Und das ist ja das eine, das habe ich bei uns, hat ja die Livia einen Artikel geschrieben.
Genau.
Und ja, muss schon sagen, hat ja recht aufs Dach bekommen in den Kommentaren.
Ja, ich kann das vielleicht schnell als ihre Chef kommentieren. Ja, sie hat etwas nicht ganz fertig recherchiert. Wir haben es dann schlussendlich fertig recherchiert. Und was sie dort gesagt hat, stimmt schlussendlich dann eben schon. Oder auch der Rogan lässt sich, wenn er dann irgendwie bekifft vor seinem Mikrofon sitzt, gern zu Sachen hier reisen, die er so eigentlich lieber nicht würde sagen und dann vielleicht, also wo dann wirklich auch in Transphob und so reingeht. Und ich finde auch schon per se, wenn du gestern ungefiltert das machen, sagen lässt, dann finde ich eben mitgehangen, mitgefangen und dann kann man nicht sagen, ja nein, er hat sich nicht geäussert, das ist der Gast gewesen. Ich finde, fuck off, nein, du hast den Gast eingeladen. Du kannst, wenn du nicht sagst, hey, das geht nicht, dann nachher bist du eins zu eins, was würdest du sagen? Sie hat dann dort ein bisschen ihr Fett wegbekommen, aber der Rest des Artikels ist korrekt gewesen. Aber es sind einfach die Leute, die unten reingepostet haben. Und das mögen jetzt vielleicht auch viele draussen sein, die da zulassen und finden, das ist nicht recht, was wir da sagen, und Meinungsfreiheit und so. Aber ich habe dort dediziert meine Meinung. Da geht es nicht um links oder rechts oder einfach Unwahrheiten können ungefiltert durchlassen. Das ist halt Das ist
ja, vor allem, ich finde schon, ich habe den früher auch gelost. Mir ist wirklich beim.
Ja, ich habe auch ein paar Folgen gelost, so mit bevor dem Burr und so. Ja.
Ja, genau, bevor er exklusiv war. Weil habe ich auch noch interessant gefunden, was halt so die Gäste hatte. Aber mir ist im Fall auch dort schon aufgefallen, dass ich die Leute, die er eingeladen hat, habe ich gefunden, weil er ja zum Beispiel der, was ist dort, dann ist der Alex Jones und so gewesen. Yeah. Und ich finde einfach, nur weil du, der Alex Jones ist ja wirklich so ein Verbreiter von der schlimmsten Verschwörungstheorien. Yeah. Und er findet halt, ja nein, das ist mein Buddy und so, aber das ist, nein, wenn du jemanden, so jemanden einlädst, dann tust du den wie legitimieren. Das ist halt einfach so.
Genau.
Und das ist ja noch etwas, oder? Dass er einfach Vollidioten einlädt und irgendwie der Tucker Carlson von Fox wirklich so ein verdammter Hetzer ist, der findet er auch super. Ich finde schon, der Rogan ist ein bisschen rechts abgedriftet, aber ja schön, wenn du rechts bist, dann kannst du ihn ja toll finden. Aber eben, ich habe die Vorwürfe nachher schon mal angeschaut. Eben, da musst du jetzt also nicht lange googeln, bis du die Videos findest zu der Sendung, wo er solche Homophobie, Transphobie, Äußerungen rauslässt. Und logisch, man kann einfach sagen, nein, das ist nicht homophob. Das ist dann vielleicht noch ein bisschen Ansichtssache.
Ja, aber Definition find... von dem Ganzen, aber ganz ehrlich, da will ich dann gar nicht diskutieren. Aber das, was jemand verletzt, und das sind nicht mehr, die darüber urteilen können. Und das ist auch nicht jemand, der irgendwie das Gefühl hat, das ist nicht homophob, sondern es sind die, die betroffen sind, die darüber urteilen können. Und die kannst du mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass das sicher in falschen Hals kommt. Und das ist jetzt halt einfach so. Und fertig. Genau. Und dann ist keine Diskussion. Oder?
Ja, und eben das andere ist das Corona-Zeug, sondern halt eben unter anderem gesagt hat, die Jungen davon abraten, sich zu impfen lassen, weil es nicht nötig sei. Und dann ja, eben auch mit so alternativen Mitteln und so, hat er halt schon davon geredet. Also,
da gibt es ja ein Instagram-Video, das auch, wo er so schön sagt, hey, ich habe jetzt erst gerade Corona gehabt, ich habe mir the whole kitchen sink gegeben. Also quasi so auf gut Deutsch, also hat er nachher auch noch ausgeführt, Medikamente wie Zipag, Vitamintropf, Antibiotika und eben das Ivermectin, oder Ivermectin, was ein Entwurmungsmittel für Tiere ist, für Pferde und Kühe, wo es aber auch Präparate gibt, die für Menschen gemacht wird, wo für Menschen gemacht sind, wo man für teils Kopflüsse oder Hautkrankheiten verschreiben. Und es hat eine Studie gegeben, tatsächlich in Australien, wo dann, also das war letzte Sommer, wo aufgebracht hat, dass das Ivermectin tatsächlich gegen Corona helfen kann. Aber die die Studie gemacht haben, haben selber strikt davon abgeraten, jetzt wegen dem einfach sich das Zeug zu geben, wie blöd. Und auch die amerikanische Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde hat gesagt, macht das nicht. Es hat Nebenwirkungen, es kann schwere Nebenwirkungen haben, die anfangen mit harmlosen Sachen wie so ein bisschen Übelkeit, Schwindel, aber bis zu schwere neurotische Störungen kann führen, Koma, Tod, also man soll es einfach nicht sich geben. Und er ist da so in einem Instagram-Video halt einfach am Haus, ja, ich habe mir da die letzten 3 Tage einfach mal alles reinpfiffen, was ich kann, und jetzt geht es mir wieder prima, Leute, und so. Und das ist halt, wenn das seine Meinung ist, ist das einfach eine gefährliche Aussage zu machen. Die Verantwortung muss er halt auch wahrnehmen. Und er macht das halt nicht wirklich oft. Nein, und
vor allem, warum nimmst du so irgendwelche selber gebastelten Hausmittel, wenn es irgendwie ein und dann dem glaubst du dann eher als irgendwie einem Impfstoff, der dich irgendwie nachgewiesen ist. Also,
ja.
Beziehungsweise du hast das Gefühl, dort ist die böse Pharma-Ding dahinter. Das ist ein realistischeres Ding als dieses komische, verdammte Mittel, das irgendwie für Tiere verwendet wäre, dass das irgendwie in deiner Logik dann irgendwie die sichere Variante ist. Genau, Item, eben jedenfalls.
er ist eine umstrittene Figur, das kann man definitiv so sagen.
Ja, ich finde wirklich, der ist ein Vollidiot. Also, mich regt der schon recht auf. Einfach, dass, eben, wenn du so eine Plattform hast und so viel Scheiß verzapfst und die Leute latsch, finde ich einfach schon krass. Also, eben, wirklich, ich habe den auch mal gehört, weil er wirklich interessante Gäste gehabt hat. Das ist unbestritten, oder? Aber eben.
Ja, es ist dann halt eben am Schluss doch einfach nur ein Moderator von MMA-Fights und nicht ein Journalist. Und das ist halt dann schon irgendwie halt.
Genau.
Ja, ja. Okay. Der Grund, wieso dass er überhaupt so in den Beruf gekommen ist, ist, müssen wir vielleicht dann schon auch noch sagen, das ist natürlich, weil Daniel Young hat seine Musik droht wegzunehmen, wenn man nicht die fraglichen 2 Podcasts, und er hat es gerade, glaube ich, konkret um 2 Podcasts, wo eben so ein. Zwei von diesen Impfgegnern, der eine ist so ein Arzt, der auch vor 20 Jahren mal an dieser Impfung gearbeitet hat und nachher sich irgendwie jetzt in Verruf geraten ist und irgendwie abgedriftet ist, und das andere weiß ich gar nicht mehr, wer das dann war. Aber das spielt auch gar nicht so eine Rolle. Einfach der Neil Young hat sich daran gestört, dass dort so ein bisschen ungefiltert eben so die Impfgegner-Sachen kommen. Und Spotify hat dann, ist dann dem Wunsch von Neil Young natürlich nachgekommen, dass etwas, und hat nicht ihr Steckerpferd, der Rogan, irgendwie zensuriert. Und dann nachher sind noch ganz viele andere mehr hinten nachgekommen und haben auch dort in die Kritik oder das gleiche Horn blasen. Und ja, und das ist jetzt der Status so, gell? Und ich meine, Neil Young hat da. Ja, es ist sein Recht. Ich meine, schlussendlich, Spotify ist tatsächlich so. Das ist ja mittlerweile, es geht weniger um Musik. Musik ist noch das Grundrauschen, das man schon anbieten, oder? Aber die Inhalte, sie haben sehr viele so exklusive Podcasts und so Geschichten. Und das ist dort, was wirklich auch investiert drin. Mhm. Und darum ist es so wie, du tust etwas von deiner Vergangenheit, also findest du, ja gut, ich meine, der Neil Young hat sicher auch nicht so viele Fans. Also mich, ich bin ein grosser Neil Young-Fan, muss man sagen. Mich scheisst das an, dass er nicht mehr drauf ist. Aber ich kann ja auch einfach Spotify wechseln. Aber ich bin auch bei Spotify, weil ich geile Exklusivinhalte will, weil ich sonst kann ich Fest und Flauschig nicht mehr hören. Also es ist eben wirklich so. Ja. Und das ist der ganze Auslöser von dem Ganzen.
Jetzt haben sie es ja getaggt, oder? Ich weiß gar nicht, was der Tag
ja,
ist.
Ja, der Daniel Eck, oder wie der Chef heisst, hat dann irgendwie noch so einen halbbatzigen Blogpost rausgelassen, wo sie dann irgendwie noch so Sätzchen unten dran geschrieben haben. Und so ein bisschen, ja, well, okay. Das ist nicht wirklich das, aber es ist okay. Ja,
vor allem, das weisst du ja von der Musik, dass so Labels wie Parental Advice.
Ja, genau, sind, dass ja, das eigentlich ja,
dort abschreckend wirken. Ich habe ein Poster früher von dem
Jugendzimmer. Parental Advisory, explicit lyrics.
Ja, das beste Ding ever.
Ja, ja. Aber was haben sie genau gemacht? Also, was hat Spotify genau gemacht?
Jetzt hat es eine Warnung vor dran. Disclaimer,
so ein bisschen wie bei Twitter oder andere Social, wo einmal, ja, wenn Inhalte bis über Corona ist, dann ist auch mal unten dran gekommen, was ist gekommen? So, informiere dich da und da über die Fakten oder so.
Ja, weil das sind die wissenschaftlich Beleidigten und Anerkannten. Und, ja, genau.
Dass man irgendwie ein bisschen so eine Aufforderung, man soll sich selber. Ja. Ist die andere Frage, wo ich mich noch stelle, auch vielleicht zumal auch die Gegenseite einnehmen, wie fest ist das okay, dass Musiker quasi auch. Ja, Spotify etwas aufzwingen wollen, oder ich sage jetzt mal, ich nehme meine Musik, also weißt du, Forderungen stellen und drohen, ihre Musik abzuziehen. Also,
das ist legitim. Also ich meine, ich weiß nicht, wem das Recht gehört an dieser Musik oder das Label und so, aber ja, natürlich, ich meine, wenn du das nicht willst, dann nachher kannst du die, ich meine, Spotify ist so etwas wie der Branchenprimus, oder? Das ist so wie wenn bei uns ein Hersteller kommt und sagt, nein, ich bin nicht einverstanden mit euren Sachen, dann können wir auch sagen, ja gut, dann verkaufen wir es halt einfach nicht mehr. Für uns spielt das nicht so eine Rolle, hat er blöd gesagt. Wenn wir jetzt irgendwie die Mäuse nicht mehr im Angebot haben, wenn es die meistverkauft ist, die Mäuse sind. Es gibt noch 100'000 andere Produkte und Mäuse und so, die wir im Angebot haben, aber für den ist das unter Umständen dann wirklich ein Scheissdreck und so. Also, dort ist der Neil Young ist im kürzeren Hebel, oder?
Ja.
Das sind nur die ganz Grossen, die dort, wenn jetzt irgendwie der Weekend würde sagen, hey, ich ziehe mich zurück, dann wird es brennen.
Ja. Hey, ich bin aber noch gespannt, es sind schon einige nachgezogen, auch ein paar exklusive Podcast-Deals haben. Ja. Haben auch gesagt, jetzt, ich will mein Zeugs nicht mehr dort haben, darum mal schauen. Ihre Aktien ist ja recht eingebrochen. Jetzt nicht natürlich als Reaktion auf das, ist auf dem letzten Quartal, aber das Ganze brodelt ja auch schon länger. Darum jetzt, kannst du sehen, dass es ein bisschen Zusammenhang gehabt hat. Aber jetzt eben der Künstlerboykott, das weiß man nicht. Sie haben ja irgendwie 180 Millionen User, das ist ja krass.
Ja. Auf der anderen Seite, was ich auch noch wollte, also der Rogan, also ich meine, wir sind ja auch da, wir kennen das im Podcast, merkt das, glaube ich, ist uns sicher auch schon passiert, dass wir vielleicht mal aus Versehen eine Meinung als Fakt verkauft haben. Nicht extra, glaube ich. Ich glaube, das kann, also...
Das mache ich die ganze Zeit.
Das machen wir die ganze Zeit. Ich glaube, wir reagieren aber auch jedes Mal darauf, wenn die Zuhörerschaft das merkt und uns darauf hinweist, dass wir sagen, ja, ihr habt recht, haben wir einen Fehler gemacht. Rogan hat jetzt auch immerhin mal öffentlich auch gesagt, dass vielleicht das, was in der Vergangenheit war, nicht immer alles sauber und gut war. Also das hat er lange nicht gemacht. Das hat er erst jetzt in dem ganzen Shitstorm da, hat er zum ersten Mal gesagt, ja, es ist vielleicht schon nicht ganz alles okay gewesen. Er durch für die Zukunft Besserung glauben. Und ich wünsche es mir, dass er das nicht nur als Lippenbekenntnis gemacht hat, sondern das auch durchzieht. Aber ja, einfach, dass er es auch der Vollständigkeit halber erwähnt.
Ah ja, nein, er hat dann schon zurückgerudert und so. Und ich glaube, ich meine, eben, man muss es das Thema gar nicht werten. Und wenn es da Leute jetzt wieder irgendwie fast ins Tischplatten reinbeissen, was findet mir für Zapfen einen Scheissdreck? Hey, schaut, echt, ich, das ist, kann auch wirklich eure Meinung sein und so. Und wir müssen da nicht let's agree to disagree, aber für mich ist eigentlich der Fall so ein bisschen klar. Und er kann jetzt sich beweisen, der Rogan, und sagen, hey, okay, ja. Ich meine, klar, er lässt wirklich aus jedem Schlag, das muss man schon sagen, aus jedem Schlag lässt er Leute, also von Bernie Sanders bis irgendwie, ja, ganz rechts, alle.
Eben.
Ja. Und von dem her, aber auch dort muss man natürlich auch ein bisschen einordnen können eben auch ein bisschen Paroli bieten. Und wenn das nicht machst, dann ist es halt eben einfach, dann passiert so etwas und das kann es passieren und das ist jetzt passiert. Das ist eine Frage von der Zeit gewesen, dumm gesagt.
Es verdient aber einfach auch nicht jede Plattform, das ist einfach so. Es ist nicht... Meinungsfreiheit heisst nicht, dass jeder einfach sagen kann, was er will. Das ist einfach so. Das verwechselt die Leute damit ein bisschen. Ja. Das ist einfach, ja. Gut, also kommt, wir gehen zum nächsten Thema und zu Facebook. Und,
apropos ja, also viele User. Aber jetzt ein bisschen weniger User.
Weniger als
genau. Facebook ist von 1,93 Milliarden Users das erste Mal, seit es sie gibt, also Daily User sind das, das sind die, die wirklich täglich drauf sind, von 1,93 Milliarden auf 1,929 Milliarden, also 10 Millionen User haben es quasi, Daily User haben es verloren, seit der Gründung von Facebook das erste Mal. Vor allem mit den USA, wo ein wichtiger Markt ist, haben sie viel verloren, ich glaube fast eine Million, und dann haben sie aber trotzdem 40 Milliarden Dollar Gewinn gemacht. Aber die 40 Milliarden sind natürlich unter den Erwartungen der Investoren. Und vor allem die jungen Leute erreicht Facebook natürlich nicht mehr, das wissen wir, das haben wir ja alle schon gesehen. Facebook ist ein absolutes Boomer-Portal, so wenn das so
blöd ist. Ich habe Facebook seit 5 Jahren eigentlich nur noch, damit ich an Geburtstage erinnert werde.
Ja, ich bin heute drauf gewesen, weil ich etwas auf Wille jemand Zürich verhökern will, nämlich eine Lampe weitergeben, die ich nicht mehr brauche. Aber sonst gehe ich eigentlich nie mehr drauf. Und das Krasse ist, ich meine, eben, es sind 10 Millionen User, die es blutet haben, 40 Milliarden Dollar Gewinn. Also eigentlich denkst du so, ja gut, okay, easy, also das kann man jetzt noch verkraften und sie sind eh im Umbau. Aktien nachbörslich über 20% eingesackt. Über 20%, das sind 200 Milliarden Dollar Marktwert, die von gestern auf heute einfach push in die Luft aufgelöst sich haben.
Aber das wird auch schnell, glaube ich, sich wieder normalisieren, so Zeugs.
Habe ich das Gefühl. Was, die Aktien?
Ja. Also wenn es so derart schnell runtergeht, geht es...
No financial advice, ich würde es
aber nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall.
Verkaufen!
Loset nicht auf mich.
Nein, ich sage das jetzt wirklich
ganz blauäugig, also so gefühlt. Immer wenn es so furchtbar schnell runtergeht wegen einer
Dings, geht es
nachher auch wieder... Ja. Man liest nur immer in den Schlagzeilen, wenn es die in einer Nacht 20% verloren hat. Ja. Aber nicht, wenn es nachher in den nächsten Tagen und Wochen sich wieder einigermaßen normalisiert.
Ja, aber schau mal Credit Suisse Aktien an. Also die haben jetzt zweimal irgendeinen Shitshow gehabt und das hat sich nie erholt und so. Also das ist schon nicht so. Aber tatsächlich, ich meine, das ist jetzt einfach noch das Tüpfchen auf mich. So das Metaversum, Meta umbenennen und so, das ist der Grund gewesen, wenn man gewusst hat, oh fuck, oh
das wir können jetzt besser schnell zurückgehen. Ja, wir sind keine Social Media. Wir machen jetzt Metaverse. Darum ist es uns auch egal.
Wir müssen jetzt irgendwie unseren Aktionären da schön etwas zum Pressen können anrühren, damit da irgendwie das. Aber eben, die Dimensionen, das ist ja wirklich krass. Oder? Es sind fast 2 Milliarden Leute, jetzt sind 10 Millionen weniger. Mhm. Sie machen immer noch 40 Milliarden Gewinn. Das ist Gewinn. Das ist Gewinn. Das ist nicht Umsatz, das ist Gewinn. Das ist Kohle zum Verballern. 40 Milliarden Gewinn, Mann.
Das ist ein Lumpenladen.
Das ist so insane.
Ich check's jetzt aber gleich nicht. Was heisst denn jetzt Meta?
Wer ist Teil von der...
Sie heißen Meta, die Aktie heisst jetzt Meta und so. Du findest sie nur als Meta, aber das ist...
Aber die Seite heisst ja immer noch Facebook.
Ja, das andere Facebook.
Die Firma heisst... Jetzt Meta, oder? Meta.
Ja. Wie Google Alphabet heisst die jetzt einfach
Meta. Nein, aber das steht nicht so. Das ist nur die haben eine zusätzliche Firma gemacht, die so heisst.
Ja, ich weiß
nicht, aber das nicht.
Also wie das jetzt...
Doch, also Meta ist quasi Dachgesellschaft und Facebook ist ein Abzweig wo halt Social Media macht. Da gibt es Instagram, da gibt es WhatsApp. Und,
ja. Dann ist es doch ähnlich.
Ja. Es ist wie so, das, es ist nicht mehr quasi, dass der Social Media Bereich gleich heisst wie die Dachfirma, sondern die Dachfirma heisst jetzt effektiv Meta. Und dann wird's,
ja, gut.
Ja.
Ja, derbe, finde ich. Ich meine, das ist das, der Anfang vom Ende von Facebook, kann man eigentlich so sagen. Oder?
Gut, dann haben Sie hier gehört, das zuerst. Nein, ich von Luca. Kaufen.
Wir sind ja WhatsApp und Instagram.
Das ist unser nächster Shitstorm, Mann.
Ja, sie haben natürlich noch WhatsApp und Instagram und so, aber tatsächlich ist jetzt das, ich meine, das Meta, das wird im Fall, da mache ich mit euch jetzt jede Wette, der Metaverse-Hype, das wird nichts.
Hey, hast du gesehen, dass
ich halte dagegen.
Ja, da, ich glaube auch, Metaverse glaube ich, aber NFT finde ich, das ist schon krass. Jetzt alle sind wieder zurückgerudert, wirklich, meistens so. Ein Tag nachher, geht irgendwie, man hat wirklich das Gefühl, man streckt sich den Fuß ins Wasser und dann, kalt,
Das ist
wieder
ein paar Mal passiert. Metaverse ist sicher nicht etwas, wo morgen oder übermorgen da ist und alle haben. Wir wissen noch gar nicht, was es genau ist und soll sein und wie es wird funktionieren. Genauso wie man nicht gewusst hat, wie Social Media soll sie funktionieren, wie Blogs mal werden sie und funktionieren, wie
Smart die Cloud funktioniert und so. Cloud, ich verstehe das schon, aber es so ist jetzt einfach wieder so ein Buzzword, das man Gott erzählt. Ich meine, es hat Second Life und all das Zeug schon gegeben. Also, jetzt musst du nicht noch irgendwie etwas Neues anfangen, wo genau das ist, was schon mal war. Und jetzt haben wir zwei Fässer aufgemacht. NFTs sind natürlich ganz etwas anderes. Also, in dem Sinn, es hängt ja dann schon zusammen, weil eines von den grössten Metaverse im Moment ist mit NFTs, kannst du dort ja lang kaufen und so. Aber ich glaube, bei NFTs ist nochmal etwas anderes Problem. Nämlich, an sich ist es ein mega geiles Ding. Aber man weiß einfach noch nicht, wie dass man es richtig einsetzen muss. Das ganze Blockchain-NFT-Zeug ist mega geil und wäre mega spannend für ganz viele super, super Anwendungen. Jetzt ist es einfach im Moment ein Reizwort.
Aber das ist Facebook am Anfang, also ganz am Anfang, wirklich so, ich sag mal, im ersten Jahr oder vielleicht sogar in den ersten 2-3 Jahren ist Facebook auch etwas gewesen, wo wahrscheinlich der Zuckerberg selber nicht genau gewusst hat, was es ist. Er hat gewusst, ich habe etwas da, it's a thing, die Leute kommen drauf wie verrückt und tun alles, ihre Bilder, Fotos, Social Media, aber was mache ich jetzt damit, für was ist das gut? Und das ist irgendwie, keine Ahnung, wann ist das gewesen? 2008 bin ich, ich kann es jetzt gerade nicht noch irre, aber irgendwie so, es ist vor 14 Jahren ist das noch etwas gewesen, so, was ist das eigentlich und was machen wir damit? Was ist Social Media überhaupt? Wo ich noch studiert habe, das Thema, hat es noch Mitmach-Web geheissen.
Ja, ja, genau. Public Journalism hat es noch gegeben. So, yeah.
Also, ich glaube, da kann in 10 Jahren, 15 Jahren vielleicht, sagen wir mal, ich sage jetzt nicht, dass in 15 Jahren sind wir in Ready Player One. Das sicher nicht. Aber ich glaube, wir werden in 10, 15 Jahren schon viel, viel genauer wissen, was Metaverse wird sein und auf was es hinausläuft. Aber im Moment ist das noch unheuer schwierig zu greifen. Das ist definitiv so. Aber ich glaube trotzdem, es wird in 10, 15 Jahren.
Ich glaube, es ist ein absolutes Passwort genau für Investoren und so. Das ist ja genau. Schau jetzt genau dort, wo Gott vertelle, also Microsoft Activision gekauft hat. Ist das M-Wort auch wieder gefallen. Kein seriöser Game-Journalist hat darüber überhaupt nur ein Sterbenswörtchen verloren, ausser sie haben bei meinen Artikeln sehr geil geschrieben. Ja, übrigens, um da noch die Investoren ein bisschen hypen, haben sie übrigens auch noch vom Metaverse geredet und so. Aber das nimmt niemand ernst, oder? Aber einfach, das ist so ein bisschen Investor-Hype, oder?
Aber es wird im Moment auch hart investiert in verschiedensten Metaverses. Da werden ja fast wöchentlich 9 Millionen...
Ja, wir machen auch ein Metaverse. Digitech-Metaverse machen wir auf und voll. Machen wir so verdammt viel Kohle, dass wir nachher nie mehr arbeiten müssen, Mann.
Mit unserer eigenen Kryptowährung. Digicoin.
Ja, mit eigenen NFTs, Mann. Digicoin und NFTs NFT von Phil im Grind. Gab für einen Stutz direkter Wert.
es geht ja jetzt schon hure so Affenbilder, weil der Mies nicht passen.
Gibt es nicht irgendjemanden, wo dein Lachen als Ringtone hat, Simon? Das kann man doch auch noch als NFT machen, das Originallachen.
Original Lachen als NFT.
Grossartig. Hoffentlich kommst du ein bisschen Geld dafür.
Ey, wir sind also, komm, noch am Brainstormen.
Wir machen unsere letzte News, nichts Grosses, aber wir nehmen es gleich kurz rein. Google hat da einen Verkaufsrekord vermeldet für ihre Pixel-Telefone, das Pixel 6 und das Pixel 6 Pro. Das Q4 hat sich am besten verkauft von allen Pixel Smartphones, dort ist die Messlatte natürlich sehr niedrig. Das ist ja wie, die geben die Zahlen nie offiziell raus, weil es halt einfach ein kleines Segment ist und dann ist das irgendwie so eine. Es ist wie Apple mit der Apple Watch, die geben die Zahlen auch nie genau an, dann ist es einfach in so einem Mischsegment drin. Und es gibt einfach aus dem 2019 so Schätzungen von so einem Analyst. Und dort haben sie gesagt, die haben 7 Millionen verkauft in diesem Jahr. 2019, das wäre dann das 4 oder so, das Pixel 4, glaube ich. Mhm. Und ich meine eben so zum Vergleich, Samsung und Apple verkaufen 200 bis 300 Millionen Geräte im Jahr. Also je. Also, das ist nicht einmal ein Tropfen. Von dem her, keine Ahnung, wenn es 10 Millionen sind, weiss ich nicht, ob denn das jetzt schon ein Verkaufsrekord wäre für sie. Aber ja, ja. Hat sich offenbar gut verkauft, trotz Lieferschwierigkeiten, aber das haben ja eigentlich auch alle.
Haben alle, ja, Apple, ja, ja. iPhones haben, glaube ich, irgendwie sich viel besser verkauft als erwartet und so. Also es ist schon noch
sterben. Ich würde es jetzt ehrlich gesagt auch erst als wirklich Erfolg bezeichnen, wenn sie da mal Zahlen würden nennen. Weil ich habe das Gefühl, wenn es wirklich gut ist, dann würde es nennen. Also wenn es 50 Millionen verkauft hätte, dann hätte es doch gut, okay, 50 wäre jetzt extrem viel natürlich. Dann wären sie ja auf einem Niveau im Jahr von Samsung und so. Aber ja, wenn sie jetzt 50 Millionen im Jahr verkaufen, dann könnte ich mir vorstellen, dann würde sich das kommunizieren, weil das wäre dann richtig viel. Darum, ja, ja, das einfach nur da. Und dann, komm, dann gehen wir doch jetzt mal weiter und in unsere Big Screen. Und dann machen wir jetzt mal das, was wir eigentlich schon vor etwa 3 Wochen mal darüber reden. Und jetzt ist schon der. Ich hätte ja sogar einen Trailer vorbereitet für den Gran Turismo. Ja, das seht ihr halt nicht. Ist eh langweilig.
Hey!
Nein, genau. Der fette Boba. Und ja, jetzt kommt er noch mit Untertitel. Ist ja gleich. Die 6. Folge ist gestern gekommen, die haben wir noch nicht gesehen.
Mhm.
Darum sind wir mit der 5. eigentlich so etwa in der Mitte. Dann können wir mal Zwischenbilanz ziehen. Ja, ist einfach so die Disney-Plus-Serie eben um den Boba Fett. Der ist ja dort im Mandalorian etwa 2 Folgen oder so, ist er gerade vorgekommen, oder?
Ja, also okay, ab der 2. Hälfte, ja genau.
Und ja, hat jetzt so seine eigene Serie. Und ja, ich weiß auch nicht, wie findest du sie, Luca?
Ja, ich finde sie, also ich muss vorwegnehmen, also man sieht an meinem Hintergrund, ich bin sehr, sehr voreingenommen, unheimlich biased und meine Meinung ist darum, ich kann nicht objektiv über Star Wars reden, es geht einfach nicht. Ich gebe es offen und ehrlich zu, ich finde so ziemlich alles geil, was aus dem Universum kommt und es muss wirklich huere verschissen sein, damit ich ein schlechtes Wort verliere. Ich liebe das Universum einfach, ich liebe es, drin hineinzutauchen in die Welt mit diesen Monstern, mit diesen Zusammenhängen und ich liebe darum auch, ich habe Boba Fett von Anfang an total ins Herz geschlossen, Serie, auch wenn ich irgendwie versuche, aus meinem Körper quasi raus und ein bisschen objektiver zu sein, kann ich durchaus viel von diesen Kritikpunkten nachvollziehen. Also, dass der Charakter selber jetzt nicht allzu spannend ist in der Serie, nicht allzu viele Reizpunkte jetzt bietet, wie zum Beispiel ein Mandalorian, also den Jarin in The Mandalorian, wo die viel spannendere Figur war, bis jetzt ist in der Serie. Ich habe die 6. Folge jetzt auch nicht gesehen, ich bin auch erst noch auf Stand 5. Dadurch halt die Serie ein bisschen darunter leidet, dass natürlich, wenn der Hauptcharakter jetzt nicht allzu spannend ist, obwohl der Boba Fett als Charakter ja der ikonische Söldner ist, schon Kopfgeldjäger, der auch schon extrem viele Comics und so seine ganze Geschichte erzählt hat. Ich liebe die, ich lese alle die Comics übrigens. Und jetzt in der Serie ist es ein bisschen so, ja, also eben wie gesagt, ich finde es eben irgendwie gleich noch geil. Ich mag den Boba Fett auch so. Ich habe ich nicht so ein Problem damit. Für mich ist er jetzt nicht unbedingt unspannend, aber es hat schon ein bisschen einmal Tendenz, ein Problem, wo ich durchaus habe, ist, dass die Story nicht chronologisch erzählt wird. Dass wir immer wieder haben, die Story der Gegenwart geht 10 Minuten, dann geht er in den Bagdad-Tank und dann hat er Backflashes von quasi, was ist passiert, seitdem er in den Sarlacc-Pit reingekommen ist und dort verschwunden und für tot gehalten wurde. Und immer das Hin und Her zwischen Gegenwart und Vergangenheit, ich sage mal, wenn du das in der ersten Folge machst, um ein bisschen aufarbeiten, so stilistisch sagen, ja, jetzt geht er in den Bagdad-Tank und seine Vergangenheit wieder aufbereitet, dann ist das okay. Aber wenn das nach 5 Folgen, in 4 von 5 Folgen quasi das Muster ist, dass er immer wieder in den scheiß Bagdad-Tank hin muss, um seine Vergangenheit aufarbeiten, dann denke ich mir, warum erzählst du die Geschichte nicht einfach chronologisch? Ist doch scheißegal. Dann fang einfach an bei, er ist aus dem Sarlacc Pit rausgekommen und dann bis zu der Gegenwart. Das nimmt immer wieder Tempo ein bisschen aus der Hauptgeschichte. Du hast immer wieder das Gefühl, er wird auf die Bremse treten in der Geschichte, wo an sich schon nicht jetzt die spannendste ist. Und dann wird die auch noch bremst durch Vergangenheitsbewältigung und dann hast du das Gefühl so, ja, das stört dann ein bisschen vielleicht den Fluss. Also das
aber kann hast du nicht das Gefühl, sie haben doch das, also ich habe mir das selber leid, weißt, warum machst du das, oder?
Ja.
Das ist ja in irgendeiner Überlegung schon dahinter. Und für mich wirkt es dann so, ja, sie wollen es dann mit dem Visa auflocken oder interessanter machen, indem du eben halt, oder das, ich weiß auch nicht, dass es jetzt, hat gesagt, zu langweilig ist, nur mit Backflash, oder?
Ja.
Und dass du so drum hin und her wechselst, aber das wäre dann
ich finde das...
Das würde dann auch dafür sprechen, dann musst du das nicht zeigen, wenn du findest, sie sind zu langweilig. Ich habe einfach auch keinen Sinn gesehen dahinter, warum wir immer hin und her wechseln, weil können wir es einfach mal abschliessen.
Also, also bei The Witcher habe ich auch schon nicht verstanden in der ersten Staffel, warum die komische 3-Zeitebene, die nicht einmal erklärt werden am Anfang, sondern wo irgendwann mal mit dieser Serie plötzlich dir erklärt wird, dass du mal draus kommst. Habe ich auch nicht verstanden.
Das ist blöd gemacht gewesen, aber dort ist es darum gegangen, weil sie haben natürlich eine Überraschung reinbringen wollten. Oder dort ist vermutlich das die Idee gewesen, aber einfach scheiße umgesetzt.
Gute
aber
Idee,
da gibt es, wie du sagst, aber da gibt es wie keinen Grund. Da ist so, du weißt alles und es ist einfach so, ja, wir tun jetzt halt einfach die eine Hintergrundgeschichte, die nicht irgendwie einen überraschenden Twist bringt, aber die erzählen wir dann einfach zwischendrin noch ein bisschen. Ich weiß auch nicht. Ich bin, ich habe das Gefühl, ich bin ehrlich wie du, wenn man einfach das Fanboy-Masken abnimmt. Also ich bin auch Star Wars-Fan, nicht so wie du jetzt vielleicht gerade. Und ich finde es einfach, es ist gut.
Ja.
Oder es ist nicht schlecht, es ist gut, aber es ist halt nur gut, oder? Es ist einfach, man kann es schauen, es sind schöne Settings, oder? Es sieht geil aus, es hast wieder die lustigen Star Wars-Sachen und die Viecher und all die. Aber ich finde wirklich, er ist so ein bisschen. Zu wenig charismatisch irgendwie. Er ist ein bisschen.
Er bekommt ein bisschen oft auf die Fresse über. Zumindest in den ersten paar Folgen.
Das stört mich ein bisschen.
Für mich ist der Boba Fett eigentlich schon, muss schon ein bisschen Badass sein. Und er hat jetzt das schon fast in jeder Folge einen Moment gehabt, wo ihm irgendjemand anders hat müssen den Arsch retten. Und das ist für mich nicht unbedingt Boba Fett. Und das aber. Das
stimmt ein bisschen, ja. Aber ich finde, er ist immer noch, er wirkt meistens sehr in Kontrolle und eben so, er hat einen Plan und so, dass das kommt für mich schon über, oder? Er checkt, wie es läuft. Aber es ist wirklich, es hat einfach zu wenig interessante Elemente. Es gibt so kleine Highlights, wie das hure Viech, das er bekommen hat, wie witzig war.
Der Rancor, oder was?
Genau, das ein riesen hure Alien, das er bekommt, oder was auch immer. Und, aber eben, genau, ich finde es darum, jetzt gerade gut darüber zu reden, weil Folge 5, eben, ein bisschen Spoiler für die es jetzt noch gar nicht gesehen
haben. Ja, also, eben, vielleicht auch gar nicht ein Spoiler. Ich weiß, ich habe es jetzt extra gar nicht erwähnt, weil vielleicht gibt es tatsächlich Leute, die es...
Ja, dann müsst ihr halt kurz 3 Minuten
schnell
skippen.
Loset
schnell weg, gumpet ins im nächsten Kapitel. Spoiler in 3, 2, 1...
Genau, weil es kommt einfach, der Mandalorian kommt ja wieder vor. Ich finde, das ist jetzt auch nicht so eine Überraschung gewesen, weil ich meine, der Boba Fett ist im anderen eingeführt worden. Aber ja, der kommt jedenfalls vor und er kommt eigentlich nicht nur vor, es ist eigentlich eine ganze Folge nur mit dem Mandalorian und es ist mit Abstand die interessanteste Folge gewesen, wie jetzt. Und ich habe es mega gut gefunden, um dann den Kontrast wieder zu sehen. Der andere hat mit Helm mehr Persönlichkeit wie der Boba Fett ohne. Und das finde ich eigentlich, das zeigt es mir am krassesten, dass irgendwie... An dieser Figur müsst ihr ein bisschen mehr machen.
Das ist, mich überrascht das kein bisschen, ehrlich gesagt, dass der Mandalorian mit Helm mehr Persönlichkeit hat. Das ist genau der Grund, warum der Boba Fett früher in der Classic-Trilogie genauso von den Leuten quasi beliebt war bei den Leuten, weil er einen Helm hatte und du nicht gewusst hast, was drunter ist. Das heisst, du hast immer deine eigenen Emotionen, die du drin projizierst. Und das ist immer viel stärker als, oder kann sehr viel stärker sein als ein Schauspieler, der dir seine Emotionen quasi aufdrückt. Ausser es ist natürlich ein fantastischer Schauspieler wie der Pedro Pascal im Falle von Din Djarin, der dann doch ein, zwei geile Szenen, wirklich schöne Szenen hatte in der Mandalorian Season 2, wo er mal den Helm abnimmt. Aber es macht eben schon mega etwas aus, wenn du da das stoische, unveränderliche Ding siehst, die Visage von dem Helm und du tust wieso selber dir irgendwie aus, was er jetzt drunter denkt, wenn es passiert etwas und du siehst irgendwie seinen Gesichtsausdruck selber drunter und das projizierst du rein und das ist einfach mächtig. Das ist das mächtigste Erzählwerkzeug und das aber macht ihn definitiv aus.
Aber weißt du, man hat ja gleich schon zwei Staffeln gesehen mit ihm. Also weißt du, er ist jetzt nicht mehr so ein Unbekannter für uns, die wir ihn schon gesehen haben. Und ich finde, eben gleich, der ist einfach irgendwie interessanter. Er hat, er hat eine interessantere Geschichte und so. Und du schaust das wieder und findest gut, es ist jedes Element interessanter als beim Boba Fett. Und ich finde es einfach, es ist eine durchschnittliche Serie. Es ist einfach, es ist gut, es ist gut.
Ja.
Wenn du Star Wars gut findest, findest du die auch tiptop, aber es ist jetzt nicht weltbewegend. Komm, wir gehen doch aber noch weiter, weil mir nimmt es Wunder, weil du wirklich da die Neymar-Doku geschaut hast. Das ist schon für mich, ich bin ja eben nicht der grösste Fußball-Afficionado und der ist für mich, der wirkt wie einer der unsympathischsten Fußballer, die es gibt. Ja. Darum tut die Doku über einen etwas anderes erzählen.
Ja, es ist absolut so. Ich bin dort auf deiner Seite. Den Neymar mag ich auch überhaupt nicht. Habe ich nie mögen als Spieler. Und wo die Doku, wo ich gesehen habe, Netflix, die Doku ist, glaube ich, seit ein, zwei Wochen auf Netflix drauf. Habe ich auch gedacht, nein, ich schaue doch sicher nicht Neymar-Doku auch noch an. Ich habe aber dann irgendwie gleich nichts anderes gefunden oder irgendwie gleich Bock auf so eine kleine Doku über so eine Person. The Last Dance ist ja zum Beispiel auch über den Michael Jordan und ich hatte das. Das war für mich eine absolut geniale Doku, wo du wirklich mega, mega tief, also mega hinter die Kulissen siehst von so einer Persönlichkeit. Und bei Neymar ist jetzt doch auch, habe ich gesehen, also habe ich den, in den Trailer gesehen, da kommen alle zu Wort, der Neymar selber natürlich, sein Vater, der gleichzeitig auch sein Manager ist oder sein Agent, der Messi, der Suarez, also es kommen viel, viel wichtige Personen zu Wort, die ihn kennen. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht ist es ja wie bei The Last Dance, und das nehme ich jetzt gleich mal Wunder. Es sind 7 Folgen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich habe 2 geschaut. Bis jetzt, ich habe es wirklich erst gerade angefangen. Und das ist wirklich, genau wie The Last Dance, du kommst wirklich einen mega guten Blick über für den Spieler, für den Mensch. Und es ist keineswegs irgendwie so, ja, jetzt wird er da glorifiziert und als super dargestellt. Im Gegenteil, also die Serie heisst ja auch The Perfect Chaos. Und man sieht halt auch wirklich, wie er extrem früh schon in seiner Karriere, also das heisst mit 14 von Real Madrid umworben worden ist, dann doch in Brasilien geblieben ist, von den Fans vergöttert worden ist und was wirklich schon in diesem Alter schon ein Hype gewesen ist, mit 18 Werbeverträgen in Brasilien. Wir sind immer noch in Brasilien, wir sind noch nicht in Europa, aber in Brasilien ist er schon ein Star gewesen und überall, wo er gekommen ist, eine Horde von Menschen, Frauen kreischen wie bei den Beatles, immer am Hinterherrennen und sein Vater, der dann auch erzählt, eben, ja, wie er da eine Marke aufbaut, das ist ganz wichtig, dass sie da eine Marke aufbaut, das ist wirklich ein Business, Neymar, es gibt ja auch eine Neymar Marke, wo überall dann verkauft wird, dass das jetzt, sie baut das jetzt auf, damit er nach seiner Karriere ausgesorgt hat und seine Marke immer noch einen Wert hat, und dann diskutiert sie so, ja, auf dem Fußballfeld ist der Neymar unbestritten, aber das Problem ist, neben dem Fußballfeld, da sinkt der Wert von seiner Marke, ja scheiße, was macht man da und so, also. Und dann siehst du auch viel von seinen Eskapaden und auch Kritik, wie sie sagen, ja, eben, er sei vorlaut, er sei aufbrausend. Und dann aber auch seine Sicht, so wie eben so, ja, wird er halt einfach ständig kritisiert, wird jede Bewegung, die er macht, wird jeder Trink, jeder Alkoholschluck, den er nimmt, ist am nächsten Tag ein Schlagziel und so. Und ja, du kommst halt wirklich mit über, wie die Welt, die Fußballwelt an sich halt sehr kaputt ist. Also ich finde den Neymar immer noch nicht sympathisch, aber du kannst sehr gut nachvollziehen, warum ein Mensch wie der Neymar so geworden ist, wenn er in dieser Welt, in diesem Alter, hat nie eine normale Kindheit gehabt oder eine normale Jugend. Er weiß gar nicht, wie das ist. Er hat die Chance gar nicht gehabt, sich, ich sag mal, normal zu entwickeln. Er ist nur in einer wahnsinnigen Welt gross geworden, wo, wenn dir jeden Tag, seitdem du klein bist, jeder sagt, dass du ein Gott bist, wie kannst du nicht anders als so werden und irgendwie auch zu denken, Gott sein und halt jeden Tag um die hohe Anerkennung und Bedeutung kämpfen. So, wenn mal einen Tag lang nicht jemand dich vergöttert, dann hast du das Gefühl, bricht die Welt zusammen, weil du hast nichts anderes kennengelernt. Oder?
Also, ich meine, Lukas, ich habe es ja auch geschafft. Also,
ja, du, der Messi, ihr seid alle so jemanden. alle in einem Atemzug, kann man euch nennen.
Ja, das ist so. Ich habe einfach früher meine Karriere dann abgebrochen. Ja. Nein, das glaube ich schon. Das,
ja. das zeigt die Doku wirklich sehr, sehr gut, die Welt.
Das dahinter. Kann man vorstellen.
Und da bin darum bin ich eigentlich auch noch recht dabei, weil sie tut nichts beschönigen. Selbst auch, eben, also, das kommen alle zu Wort, auch der Neymar ist drin und so. Und man merkt, es geht nicht darum, oder bis jetzt, jedenfalls in den ersten 2 Folgen, ist es noch nicht darum gegangen, jetzt da sein Image aufzupolieren, sondern ist wirklich ein recht ehrlicher Blick in die Welt, wo, wo er halt reinlebt.
Ja, ich glaube, das funktioniert eben auch immer, weil schlussendlich die Promis haben es dann, wenn man es so betrachtet, auch immer verschissen. Oder eben genau, dass du eigentlich nie, dass du dein Privatleben musst aufgeben, das ist schon noch, ja. Da glaube ich immer, das ist hart, oder? Und du kannst dann trotzdem immer noch ein Arsch sein, oder? Das eine schließt das andere nicht aus, aber ja, klar, sicher nicht einfach. Die ist schon komplett draussen,
ja.
Oder? Okay. Ja. Auf Netflix. Okay, komm, dann wechseln wir in unsere Spielecke. Dort habe ich noch ein paar Games, oder respektive mehr. Komm, ich fang doch gerade an mit dem Dying Light, weil das ist, kommt ja morgen, wir nehmen es am Donnerstag auf. Kommt, ja, genau, am Donnerstag kommt es raus. Und am Freitag kommt es raus. Und das ist ja Ewigkeiten in Entwicklung und hätte ja schon vor Ewigkeiten rauskommen sollen. Dying Light ist das Dying Light 2, das ist so ein Open-World-Zombie-Game mit Parkour-Elementen. Also das ist so, das hat es schon damals aus der Masse hervorgehoben. Oder grosse Zombie-Welt, aber eben halt wirklich, dass du kannst über alle Hausdächer klettern und so. Die Techland, die Entwickler sind nicht polnisch, das weiß ich gar nicht, was für ein Studio ist. Die haben vorher die Dead Island Games gemacht, ja, ja. Ice und das Riptide, glaube ich. Die habe ich auch sehr geil gefunden. Echt, und ja, jedenfalls, ich habe jetzt so knapp 10 Stunden gespielt. Das ist ich noch nicht so viel. Ich bin da immer noch im ersten Gebiet eigentlich. Du siehst auf der Karte, dass die Stadt, du bist in die Stadt, oder die City, nennen sie es nur. Mhm. Und die teilt sich dann auf in so verschiedene Gebiete und so. Und ich finde es bis jetzt recht geil. Es ist nicht jetzt irgendwie die Story von der Person. Der ist so ein bisschen, jetzt nicht die spannendste. Wirklich, er hat im Englischen so eine generische White-Dude-Stimme und sucht seine Schwester. Und das ist jetzt alles nicht wirklich interessant. Aber die Figuren und so, die du triffst, die finde ich, haben die Überlebenden. Oder? Weil es ist ja die, eben, wie immer, das eine Welt, die seit 20 Jahren Zombie-Apokalypse leben sie schon dort und haben da jetzt natürlich ihre eigenen neuen Viertel und Fraktionen und arrangieren sich halt. Und ich finde die ganze Stadt mega geil, die wirkt wirklich mega lebendig. Wenn du dann so den Blick schweifen lässt über die Stadt, du siehst wirklich überall irgendwelche Sachen zu entdecken und halt wirklich eins von denen, wo du findest, ah, dort muss ich mal hingehen. Klar, du siehst natürlich dann auf der Karte, ob irgendwie das Ausruf ein Fragezeichen ist und es etwas zu sehen gibt. Und also was ich vor allem geil finde, es ist immer so, es hat immer so den leichten, bedrohlichen Unterton. Du fühlst dich immer ein bisschen gestresst. Mhm. Also ist der Tag, der Kontrast Tag-Nacht, oder? Es ist ja so ein Game, dynamisches Wettersystem, aber vor allem das Zeitsystem, wo immer langsam läuft. Und wenn es Abend wird, dann werden die Zombies stärker und dann kommen vor allem so die harten Zombies raus. Also, die Spezial-Infected, wo dann irgendwie der eine kreist dann rum und hetzt er dann alle auf den Hals. Dann geht so die Jagd los und dann wird es wirklich stressig. Also das ist wirklich dann kommen von allen Seiten und in der Nacht ist im Fall krass. Du hörst wirklich überall so kreischen und so schreien. Also das Sounddesign ist huere geil. Das ist wirklich, Nacht ist geil, das ist unheimlich. Und Nacht ist auch dunkel. Du siehst wirklich einen Shit.
Das war beim Eisen schon so. Wir haben das an einer LAN-Party mal gespielt. Und dann ist natürlich schon geil. Wenn du das Koop spielen kannst, sind wir zu viert. Aber ich dann in der Nacht musst du manchmal raus. Am liebsten willst du nicht, aber du musst, weil gewisse Missionen sind. So. Und, aber es war schon irgendwie 6 Uhr am Morgen. Gewesen, und ich bin einfach eingepennt am PC. Und alle sind so dort so, Sigge, wo bist du? Und ich so, hä? Oh fuck, ab den Dächer runtergefallen. Und ich dachte, oh shit, könnt ihr mich holen? Und so, nein, du Idiot. Ich bin voll in den Horden. Aber nein, es ist aber schon mehr noch vom alten Dying Light, oder? Es ist nicht...
Ja, ja,
also es ist jetzt nicht irgendwie, aber das hat nicht mega viel Neues so, sondern einfach mehr geiles Stuff, Parkour, mehr... geile Waffen, die kannst zusammenschrübeln und noch mehr Zombies, die kannst metzeln. Oder?
Ja, also dein Bild stockt damit, aber ich weiß nicht, was es liegt. Ist ja gleich. Nein, genau, ich habe jedenfalls das erste, ich weiß nicht mehr, ob ich es durchgezockt habe, aber jedenfalls nein, für mich wirkt es auch wie so eine Weiterentwicklung, oder? Also die Welt ist natürlich viel grösser, das Klettern ist schon viel fließender, also du kannst, ich finde, er ist jetzt wirklich viel agiler. Also eben, am Anfang ist einfach praktisch keine Ausdauer, oder? Und dann kommst du wirklich irgendwie kaum ein Dachhängen schauen. Aber du bist mega flexibel, oder? Du kommst praktisch von überall kannst du dich wirklich heben und du kannst auch in alle Richtungen dich bewegen. Also das fühlt sich sehr geil an. Am Anfang ist es ein bisschen komisch, eben, weil er springt so spät ab und er fühlt sich so ein bisschen behäbig an. Aber ich glaube, das ist auch, wenn du mehr Ausdauer hast. Und das Leveln ist sehr langsam, gerade im Vergleich zum... ja, schon gleich, darf ich nicht sagen. Nein, aber es geht schon relativ langsam. Ich glaube, ich habe irgendwie nach 10 Stunden 3 Skillpunkte oder so. Und du brauchst dann auch noch so Inhibitors. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heisst. Weil das ist neu. Da sind alle infiziert in dieser Stadt. Das ist einfach so. Hat es jetzt halt alle verwünscht. Und es ist aber kein Problem, solange du einfach irgendwo im Licht bist. Und du hast dann alle so einen Piepser dabei, der dann zeigt, wie weit das die Infektion fortschreitet. Und dann ist das halt vor allem, wenn du irgendwo in der Nacht unterwegs bist oder irgendwo runtergehst in so ein ins Labor oder in eine Höhle, was auch nicht, oder? Dann hast du irgendwie am Anfang 5 Minuten Zeit. Also das ist wirklich wenig. Du kannst ein Pilz reinhauen und so. Aber einfach das macht es mega geil, dass es fühlt sich, wenn du rausgehst, auch in der Nacht, das ist wirklich ein Abenteuer. Und das, du wirst belohnt, oder? Also es ist wirklich, es ist so höchstes Risiko, aber die Belohnung ist auch gross. Und ich bin, bin ich letztes Jahr irgendwo draußen gewesen, dann in der Nacht, und dann zeigt es dir eben den neuen Plätze an, oder? Also neben denen, dass es gewisse Quests gibt, die musst du in der Nacht machen, gibt es dann auch einfach gewisse Sachen, also Nebenbeschäftigungen, die nur in der Nacht gehen. Also einerseits ist es so, am Tag sind die Zombies dann meistens drin, oder? Das heisst, dort drin gehen ist dann auch scheiße. Weil dann einfach dann ist die Pumpe voll mit Zombies. Und in der Nacht sind dann die draußen. Das heisst, du kannst rein looten. Und dann sind nur so die Schwachen vielleicht drin. Und dann bin ich auch in ein Labor runter. Und wirklich ständig wieder müssen raufgehen. Gehen wieder UV-Licht tanken, damit es mich nicht infiziert. Und ich habe wirklich einfach alle umgebracht. Weil irgendwie, sie sind ein bisschen in höheren Level gewesen. Dass sie nicht gut schleichen können. Sie haben mich dann immer entdeckt. Und dann habe ich sehr viel runtergemöbelt und dann mega viel gelootet, sehr geil gewesen. Und dann war irgendwie morgen um 8 Uhr gewesen, und dann fängt der Tag wieder an. Und das muss ich sagen, ist schon scheiße gewesen. Ich bin dann schon irgendwie nur im zweiten Untergeschoss gewesen, und habe gefunden, shit, nach 1,5 Minuten, komm, ich habe genug gelootet, ich gehe jetzt einfach, ich lasse das. Und dann sind tatsächlich all die Gegner wieder zurück gewesen. Also sie sind dann natürlich zurückgekommen, aber die sind, das glaube ich, sie sind nicht zurückgekommen gelaufen, sondern einfach, es war 8 Uhr gewesen, die sind dann wieder dort. Und das ist scheiße. Also ich bin zurückgerannt und ich habe das nicht geschnallt. Ich bin einfach in den Raum wieder reingerannt, pumpenvoll gewesen mit so diesen Superinfekten, die wirklich 2 Schläge tot. Alles verloren, wirklich nichts mehr können behalten. Das ist dann scheiße.
Ah, weil sie wieder gespawnt haben, oder
drum, was? Ja, weil einfach morgen um 8 Uhr sind sie dann natürlich nicht mehr draußen. Und dann, so auch wenn du okay. In der Nacht irgendwie einen jagst, und die tun's wirklich, die verschwinden dann so zack, sind dann eigentlich wirklich weg, die fast ein teleportieren. Das finde ich scheiße. Der Übergang müsste besser sein.
Also, naja.
Ja,
also,
aber gleich, sonst, ich finde die Welt ist mega interessant. Einfach, das macht mega Bock zum Entdecken. Ich finde das Kampfsystem geil, gut wuchtig, 1000 Waffen, weil die kaputt gehen und so. Und,
eben, das ist schon so. Also, die Waffen gehen immer noch kaputt. Nein, mega stimmt. Das ist halt eben das Geile an dem Game, so wie bei Breath of the Wild oder so, was viele Leute immer so beklagen, weil sie finden, meine Superwaffen und dann geht sie kaputt. Nein, das ist geil. So hast du ein bisschen Abwechslung, musst dann. Du kannst auch wieder rein, so den Hammer nachher mit irgendwelchen Batterien bestücken, wo nachher. Oder alles so.
Hey, aber flicken kannst du es nicht. Ich glaube, ich check nicht, ob ich es nicht flicken kann.
Nein, das ist schon geil.
Nein, aber ich find vor allem die Welt ist so kohärent. Also, irgendwie da wirkt es für mich jetzt. Es hat manchmal auch ein bisschen Slapstick drin gehabt, aber sonst ist es so. Es ist wirklich von Art ein bedrückendes Game. Das ist jetzt nicht, abbeat, überhaupt nicht. Alles sind ein bisschen niedergeschlagen und es ist verschissen und es ist hart, aber es wirkt sehr glaubhaft irgendwie. Also du weißt erstens, wie es wohnt, also die, wo die Leute sind, die wenigen, und dann nicht so aufgesetzt irgendwie, oder? Also alles wirkt für mich sehr organisch irgendwie, wirklich geil. Also ich finde es 10 Stunden für das Game nicht viel, aber ja, ich finde es geil. Noch ein bisschen weniger, aber für Niederlande habe ich noch Oli World gespielt. Das ist super geil. Das ist pure Gegenteil. Super positiv Skate-Game. Und zwar, das ist glaube ich schon das dritte. Ich glaube, das erste habe ich zockt auf der Vita. Skate-Game, wo Sidescrolling-mäßig läuft. Oder von links nach rechts.
Das ist nachher auf PC und auf der Konsole.
Okay. Und es ist, jetzt ist es noch krass, sie haben noch mega viel so Story-Welt drumherum gemacht, obwohl es eigentlich ein Skate-Game ist im Kern. Und es wirkt wie so Adventure Time vom Design. Wirklich so mega, mega schönes Design. Es gibt irgendwie so die 5 Skate-Götter, die die Skate-Welt geschafft haben. Und sie suchen jetzt irgendwie einen würdigen, was auch nicht, Held, der das irgendwie ihre Challenges schafft. Und du bist dann so ein Skate-Wizard. Und es hat mega viel Charme, hure geil gemacht, obwohl das völlig unnötig ist. Es geht ja ums Skaten. Und das Skaten-System ist recht geil. Du musst dich mega umgewöhnen am Anfang. Du musst nämlich nicht gumpen mit X, oder? Hey, bis das mal draus hast du aus dem Hirn, wenn du Tony Hawk gespielt hast. Die Hölle. Du tust einfach mit dem Analog-Stick.
Ja, das ist...
Oder? Einfach mit dem bewegst du dich und dann gumpt er und flippt und so.
Das ist wie bei Skate von EA, oder? Das Cold Skate-Game.
Ja, genau. X ist zum A. Genau, X ist zum AG. Das ist, glaube ich, Skate auch so. Hey, und das ist wirklich am Anfang ist das ätzend, hey, bis das... Ah, das ist einfach... Dann bist du drin, kommt das Rail und du... Ah, nein, du musst nicht X drücken! aber es hat einen hoher geilen Flow. Und du hast dann einfach die kleinen Levels eigentlich, oder? Weil es halt... es ist nicht endless, oder? Du hast ein Ziel. Und hat dann einfach... grundsätzlich geht es einfach darum, anzukommen. Und dann hast du die Challenge wie geschafft, oder? Aber dann hat es wie so... Bonus-Sachen, die du machen kannst. Weißt du, irgendwie nie einen Checkpoint benutzen, irgendwelche Buchstaben sammeln, über gewisse Sachen einen Kickflip machen oder so. Und das gibt einen Spezial-Bonuspunkt, den du noch bekommst. Finde ich eigentlich immer, ich finde das eine recht gute Lösung, weil dann ist so, wenn du einfach möchtest, verschiedene Levels durchskaten, dann machst du das, oder? Und du kommst dann auch einfach durch. Und wenn du aber willst, eine Challenge haben, dann kannst du sie wie so selber machen und sagst,
aber
okay,
du kommst auch weiter, wenn du einfach durchskatest. Also musst du nicht unbedingt irgendeine...
Ja, genau, dann musst du einfach... Genau, weil es ist wirklich so, jedes Gebiet ist wie so eine Linie, die du nachfährst mit verschiedenen Punkten, wo dann die verschiedenen Strecken sind. Und du musst es einfach einmal absolviert haben, dann schaltest du die nächste frei. So war es auch bis jetzt gewesen. Und ja, ich find's mega geil. Es hat wirklich... Es macht total Bock, es ist so aufgestellt. Du kannst dich mega geil designen, mit mega vielen lustigen Outfits und Hüten und so. Und einfach, hey, wenn es... Und Skaten ist dann easy komplex. Also weißt du, nicht irgendwie ein
Kinder-Skate-Game. Nein, das ist schon, das ist all Tricks dahinter. Da geht wirklich all, das ist schon geil. Also bei Oli ist es so gewesen. Ich habe Oli super gefühlt.
Ja, und es ist... Genau. Ist das nicht Bubi einfach überhaupt? Also eben, ich würde sagen, es ist sehr vergleichbar mit dem Tony Hawk eigentlich, wo ja... Du kannst auch ein bisschen rumflippen und so, aber wenn du wirklich gut sein willst, dann musst du es auch checken.
Gibt es auf der Switch schon drüber?
Aber arcadig. Ja, Switch und ich spiele es auf dem PC. Ich meinte, es gibt es auf Konsole sonst
noch. Oli World.
Oli World.
Oli, yo!
So. Okay, bevor der Simon komplett ins Loch geht, der Luca.
Ja.
Der Luca hat wieder seine Bälle ausgepackt.
Der Luca. Hat mit Bälle
gespielt. Ich habe meine Bälle ausgepackt, aber. Ich habe mit meinen Bälle gespielt, aber nicht
Gott, der
weiss wie ihr meint.
Und hat und auch Pokémon gespielt.
Und auch das neue
Pokémon gespielt. Genau. Man kann viel so anspruchsvoll.
Schlechte Sprüche, oder?
Ja, wir haben es ja letzten Freitag haben wir es ja im Let's Play schon mal ein bisschen angetestet und ich habe es jetzt mir übers Wochenende recht gegeben. Ich habe sicher etwa schon 10
dann auch noch Pokémon
mittlerweile.
Nein, also auf!
Und dann noch Pokémon gespielt nebenbei. Das ist mein Grundsatz übrigens, von dem. Ja, du. Pokémon Arceus. Etwa 12 Stunden gespielt und damit etwa 12 Stunden mehr als die Vorgänger, Schwert und Schild, wo mich recht abgelöscht haben, weil ich habe dort eigentlich schon ein Open-World-Rollenspiel ein bisschen so etwas in der Richtung erwartet. Haben sie auch, glaube ich, zuerst besprochen oder immer ein bisschen so suggeriert mit dem Trailer und dann ist aber rausgekommen, ja, es ist eigentlich gleich ein uraltes Pokémon-Spiel wie immer, wo aus der Top-Down-Perspektive spielst und zwischendurch hat es mal ein paar Open-World-Segmente gehabt, aber mir nicht. Und Pokémon Arceus ist jetzt wirklich komplett Open World, macht komplett auf und macht mir zumindest darum auch mega Spass. Also ich hätte nicht gedacht, dass es mich noch so lange würde, bei der Stange behalten. Du hast auch mal endlich ein bisschen eine andere Story als bei den allen anderen Pokémon-Spielen, wo ja immer die gleiche Story war. Einfach mal in Rubinrot und mal in Silbrig und mal in Gold. Du warst immer einfach irgendein Dude, der in die Welt raus ist, Pokémon fangen, seinen Rival bekämpfen, ein Verbrechersyndikat bekämpfen und Pokémon-Orden sammeln, um am Schluss in der Arena der Beste zu werden. Das ist immer die gleiche Story gewesen. Bei Arceus gehst du jetzt in die Vergangenheit, aus einem mysteriösen Vorfall, wo man am Anfang nicht weiss, warum, wirst du in die Vergangenheit katapultiert, bevor Pokémon und Menschen miteinander harmonisch gelebt haben. Das heisst, die Pokémon sind in dieser Welt noch etwas sehr Gefährliches und Mysteriöses und du sollst sie fangen und erforschen, um das erste Pokédex der Welt zu komplettieren. Und während du das machst, fangen plötzlich so, sie sind Königinnen und Könige, sind eigentlich so legendäre Pokémon, fangen davon die Leute terrorisieren for no reasons. Und das heisst, du musst jetzt da dahinter auch noch herausfinden, warum sind jetzt die einen Pokémon plötzlich so in Rage. Das ist ein bisschen so die Story.
Und sie greifen dich ja wirklich an in der Wildnis. Das ist ja auch
gut. Also ich meine, mit Angreifen eben, die wild rumlaufen in dieser Welt, also anders als Brüner, die verstecken sich jetzt nicht mehr einfach so im Gebüsch und du läufst ein bisschen, du streifst ein bisschen das Gebüsch, bis dich einer angreift. Sondern du siehst die wirklich in der Welt rumlaufen und du kannst auswählen, wie du sie fangen willst. Die einen sind tatsächlich ein bisschen aggressiver als die anderen, die greifen dich an, wenn du ihnen zu nahe kommst. Die anderen sind eher sehr schüch, die hauen ab. Und dann gibt es solche, die einfach ein bisschen neutral sind und du kannst einfach anrennen und einen Ball auf sie schmeißen. Du kannst dich im Gebüsch anschleichen, dass sie dich nicht sehen. Das hat ein bisschen so Rollenspiel-Element drin. Du kannst ihnen auch dann irgendwie so ein Speer anschmeißen, damit sie sich aufs Speer stürzen. Und während sie dann am Fressen sind, kommst du von hinten und schmeißt ihnen einen Ball an. Oder du schmeißt einfach direkt mit deinen eigenen gefangenen Pokémon und gehst direkt in den Kampf, schwächst sie und du sie dann fangen. Also das ist ein bisschen so... Variationen. Das sind etwa schon 4 Variationen mehr als vorher, wenn es darum geht, wie man Pokémon fängt. Die Story ist an sich sehr, sehr geradlinig. Du hast, du hast die Hauptstory und du hast einen Haufen Nebenmissionen. Und in all diesen Nebenmissionen geht es eigentlich am Schluss gleich nur darum, irgendein Pokémon zu fangen und zu erforschen. Und erforschen heisst, ja, mal musst du sie fangen, mal musst du sie bekämpfen, mal musst du die und die Attacken gegen sie einsetzen. Da gibt es ein bisschen, so wird für ein bisschen Abwechslung gesorgt in diesem System, dass es eben nicht nur einfach fangen ist, sondern immer ein bisschen auf verschiedene Arten. Und während du das so machst, eben geht die Hauptstory weiter. Die Welt an sich ist grafisch, kann man leider nicht anders sagen, nicht einmal so schön. Es ist, ich würde sagen, sogar hässlicher als die Vorgänger. Was unfassbar schade ist, weil es ist eigentlich, müsste ich sagen, ja, Pokémon ist doch die perfekte Vorlage für ein geiles RPG. Oder wenigstens eine Soft- oder Light-Version von einem geilen RPG. Aber irgendwie grafisch hat Nintendo nicht einmal das, also die Entwickler sind ja Game Freaks, haben nicht einmal das angebracht. Es sieht wirklich recht, recht mies aus. Und ja, man hat einfach immer das Gefühl, da hat irgendwie entweder Entwicklungszeit oder einfach Budget gefehlt, was schade ist. Aber es ist Pokémon, es verkauft sich auch so.
ich habe das Gefühl, ich bin da der außerstehende Beobachter, aber ich habe schon das Gefühl, im Fall, wenn ich das so höre, die machen einfach, weil sie es nicht nötig haben. Das kann gut sein. Nein, ich meine, also das glaube ich im Fall wirklich. Weißt du, es ist ja nicht irgendwie, dass es ein liebloses Game ist. Überhaupt nicht, du findest es ja auch gut. Aber wirklich, es ist einfach so, gewisse Sachen macht man einfach nicht, weil man muss sich nicht die Mühe machen. Weißt du, das ist so, Breath of the Wild hat besser ausgesehen. Ja. Dann irgendwie, es lädt ständig, wenn du irgendwo reingehst, was wirklich gut, das zeigt dann mehr, dass Konsolen einfach nicht mehr zeitgemäss ist, oder? Aber auch weg, dass sie so designmäßig, dass man einfach so gewisse Sachen einfach nicht verändert. Und klar kann man sich dann fragen, ist das, weil die Fans das einfach so möchten. Aber ich glaube einfach, mit Zielgruppen sind halt die Kinder und dann die älter sind wie du, das ist einfach, so ist das Game, ihr müsst es einfach so auch gut
finden. Und wir kaufen es ja trotzdem, oder? Also wenn du schaust, also Pokémon verkauft sich immer, jedes neue Pokémon-Game verkauft sich trotzdem ja immer mega gut. Aber ich habe gleich die Hoffnung, dass vielleicht eines Tages mal vielleicht das nächste Pokémon, dass man dort sich viel mehr... Weil es gibt mehr als genug Switch-Games, die wirklich schön aussehen und auch minimalistisch sind und trotzdem schön aussehen, dass es das eine schließt das andere nicht aus. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das wegen dem ein viel grösserer Aufwand wäre, aber... Also ich finde Pokémon Arceus, ich habe es jetzt wirklich schon viel länger gespielt, als ich es für möglich gehalten hätte. Mir macht das Spass, mir macht es wirklich Spass, dass es ein bisschen die Welt aufgeht, dass man ein bisschen Abwechslung hat, wie man fängt. Auch im Kampf, das Kampfsystem hat man auch ein bisschen überarbeitet. Es gibt jetzt neue so Tempo- und Kampfwertung, wo die Reihenfolge, wann dürfen angreifen, ein bisschen verändert. Das heisst, es gibt dort ein bisschen mehr Tiefe, in Anführungs- und Schlusszeichen. Aber es hilft trotzdem ein bisschen, dass der Kampf anders ist. Also ich finde, es ist wieder ein gutes Pokémon-Spiel, einfach bei der Grafik Die kann ich nicht schönreden. Alles andere schon, aber die nicht.
Ja, alles klar. Also gut, das wäre es von der Folge, von dieser Woche. Ich habe noch... das soll ich vielleicht nächste Woche mal rein. Ich habe noch ein Interview gemacht mit dem Bruce Shelley, Age of Empires Entwickler. Und das hänge ich dann mal bei einem Podcast
noch hintereinander, das Interview. Als Bonus-Episode, das könnten wir eigentlich auch machen.
Je nachdem,
welche Game Company aufkauft und ob der Joe Rogan komplett durchdreht nächste Woche und wir nochmal so lange reden.
Genau. Schickt das doch gerne
euch. Ich meine, Joe Rogan nochmal durchdrehen. Podcast at digitech.ch.
Ja. Oder könnt ihr das auch auf Discord beschimpfen oder wie auch immer. Nein, genau, wirklich. Ja. Inputs, Themenvorschläge, Gastvorschläge, was ihr wollt, einfach was euch gerade auf der Leber liegt, könnt ihr uns schreiben und wir lesen es gerne. Dann, ja, ich habe langsam Hunger und ja, dann danke fürs Mitmachen und
tschüss,
so alles
Zeug.
Ja,
ciao. Ja.